SWR 2 Wissen.
Seit 3 Stunden ist das Fischereiforschungsschiff Klupea in der westlichen Ostsee vor Kühlungsborn unterwegs. Bisher hat die Mannschaft nur Plattfische wie Scholle, Kliesche und Steinbutt gefangen. Dorsch, ein beliebter, früher häufiger Speisefisch, hat sich rar gemacht.
Der erste Dorsch. Hallo, mein Name ist Dorsch. Darf ich vorstellen? Man kann das schön sehen jetzt, ne? Ist auch schon ein großer Dorsch, ne? Marktfähig ist er. Guck mal drauf, wie lang der ist. Also der ist jetzt 44 cm lang. Der kann 3-4 Jahre alt sein, eher 4. Und ab 35 kann man ihn jetzt vermarkten. Das heißt, der ist 9 cm größer als die Mindestvermarktungslänge.
Als der erste Dorsch ins Netz geht, wird das an Bord fast wie ein Fest gefeiert. Seit Jahrzehnten schon ist der Dorsch dramatisch überfischt. Umweltprobleme ließen seine Bestände so stark schrumpfen, dass sie in manchen Jahren vor dem Zusammenbruch standen. Kürzlich hat die EU zwar strengere Fangquoten beschlossen, doch ob die ermöglichen werden, dass sich diese Fischart erholt, ist ungewiss.
Jetzt habe ich mal einen schönen Einser durchgeholt.
Rettung für den Ostseedorsch. Eine Sendung von Jörn Freienhagen.
Die Klupea ist ein kleines, wendiges Schiff, 30 Meter lang und knapp 8 Meter breit. Seit 2011 fährt sie im Dienst des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock. Heute setzt die 6-köpfige Crew 2 Grundschleppnetze ein, weil der Dorsch ein vor allem am Boden lebender Fisch ist.
Das sind Grundschernetze und die werden hier im Twin-Trawl-Verfahren gefahren, also kommen sie zum Einsatz. Ne? Werden 2 Netze gleichzeitig geschleppt. Wir haben hier unterschiedliche Stertaufbauer, die Wissenschaft halt dementsprechend festgelegt hat.
Kapitän Rolf Singer erlebt in der Ostsee immer wieder Überraschungen, was den Fischfang zu Forschungszwecken angeht. Bestimmte Gebiete muss er meiden.
Die haben uns die Saugbagger kaputt gemacht. Die saugen da Ostseekies ab und liegen bleiben die großen Steine. Und da können wir nicht mehr fischen. Da haben wir schon 2-mal große Steine aufgefischt und sind einmal fast stehen geblieben da wegen den Steinen. Da können wir also nicht mehr hin.
Die Erwartungen sind hoch, als die Klupea früh morgens den Fischereihafen von Rostock verlässt. Es ist noch dunkel. Langsam verlieren sich die Lichter der Stadt im Dunst über der Ostsee. Das Schiff steuert die Reede nördlich des Seebades Kühlungsborn an.
Motor Vessel Fayum, this is United Nations Warship calling on Channel 16, over.
Die Fänge für die Forschung könnten heute größer ausfallen als gewöhnlich. Kürzlich ist aus der Nordsee endlich wieder eine größere Menge sauerstoffreichen Salzwassers in die Ostsee hinübergeschwappt. Das wirkt wie eine Frischzellenkur für das Randmeer zwischen Deutschland, Skandinavien und dem Baltikum. Davon sollte auch der Dorsch profitieren. Daniel Steputis vom Thünen-Institut erklärt, wie sich der Wassereinstrom in die Ostsee vollzieht.
Die Ostsee ist ein bisschen aufgebaut wie so eine Kaskade von Badewannen. Fängt mit flachen Badewannen in der westlichen Ostsee an, westlich Bornholm, nördlich von Rügen, so dieses Gebiet. Und wenn das Arkonasee ist maximal 40 Meter tief, so die erste Badewanne, wo das Wasser reinschwappt. Wenn die Badewanne voll ist, dann schwappt es in das nächste Becken, das Bornholmbecken, östlich Bornholm, 100 Meter tief ungefähr. Und wenn das wiederum unten am Grund mit schwerem, salzreichen, sauerstoffreichen Wasser voll ist, schwappt das in das nächste Becken, in die Gotlandsee.
Ein großer Einstrom sauerstoffhaltigen Salzwassers kann dazu führen, dass es bis weit nach Osten vordringt. Kleinere Einströme schaffen es nicht mal, die ersten Badewannen zu füllen. Und dann schnappen die Dorsche in der Ostsee buchstäblich nach Sauerstoff. Der eingeschränkte Wasseraustausch ist aber nur eine von vielen Ursachen, die dieser Fischart in den letzten Jahren immer mehr zusetzen. Den Hauptgrund sehen Umweltschützer in der Fischerei. Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts, sagt:
In der Nordsee oder im offenen Nordostatlantik hat die Fischerei über 90% Einfluss auf den Zustand der Fischbestände. In der Ostsee ist es ungefähr geteilt. Also da würde man sagen 50% Umweltbedingungen, 50% Fischerei. Was keine Entschuldigung dafür sein kann, den Bestand zu überfischen. Also häufig hören wir von der Fischerei, naja, dann sind es ja die Umweltbedingungen und wir nicht. Das ist natürlich der falsche Bewirtschaftungsansatz, sondern im Gegenteil. Wenn die Umweltbedingungen so eine große Rolle spielen, dann muss man einen solchen Bestand noch viel vorsichtiger bewirtschaften.
Der Dorsch fühlt sich am wohlsten bei hohem Salz- und Sauerstoffgehalt im Meerwasser. Die Ostsee, weitgehend abgeschnitten von den Weltmeeren, ist eine Brackwasserzone, in der sich Salz- und Süßwasser mischen. Sie ist nur ein Randbereich im globalen Verbreitungsgebiet des Dorsches. Für die Fischer in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist der Dorsch allerdings neben dem Hering ihr Brotfisch, der den Großteil ihrer Existenz sichert. Dorsch wird auch Kabeljau genannt und ist eine der ältesten und bedeutendsten Fischarten. Der US-amerikanische Autor Mark Kolanski, der selbst auf Hochseefangschiffen gearbeitet hat, schreibt in seinem Buch Kabeljau, der Fisch, der die Welt veränderte.
Seinetwegen wurden Kriege geführt, Inseln entdeckt und ein großer Teil Nordamerikas besiedelt. Schon im 10. Jahrhundert traten die Wikinger an, um seine Route von Norwegen bis Kanada zu verfolgen. Er bestimmte das Leben von Fischern, Seefahrern, Sklaven und Kaufleuten. Für die Politik der deutschen Hanse spielte er eine entscheidende Rolle. Der Kabeljau hat die Welt erobert.
Für Rainer Fröse vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMA ist Kabeljau oder Dorsch eine der drei meistzitierten Arten in der von ihm aufgebauten Fischdatenbank.
Man findet ihn ja auch noch auf den Speisekarten als sehr beliebtes Rezept in Ländern wie Westafrika oder in der Karibik. Und das ist einfach, weil man damals den Trockenfisch herstellen konnte. Der wurde in Neufundland und anderen Ländern getrocknet auf großen Gestellen und damit haltbar gemacht und war damit ein haltbares Lebensmittel, das auch in der Schifffahrt damals große Bedeutung hatte. In Deutschland hat er nicht den so hohen Stellenwert. Allerdings in England das berühmte Fish and Chips, das musste Kabeljau sein. Weißes Fleisch, also etwa Seelachs, der so ein bisschen graues Fleisch hat, ist da nicht akzeptabel.
Das Wort Kabeljau leitet sich ab vom lateinischen Baculus für Stock, weil der Fisch an hölzernen Gestellen getrocknet wurde, als sogenannter Stockfisch. Auf Italienisch heißt Kabeljau Bacalà, auf Portugiesisch Bacalhau, was beides auf den lateinischen Ursprung zurückgeht. Wenn Kabeljau noch nicht geschlechtsreif ist, wird er als Dorsch bezeichnet. Da Fische dieser Art in der Ostsee allgemein kleiner bleiben, werden traditionell alle dort lebenden Stämme Dorsch genannt. Der Begriff stamme vom skandinavischen Wort Torsk ab, meint Christopher Zimmermann.
Also das ist dichter an Dorsch und vermutlich ist es im Ostseeraum einfach durch Skandinavien beeinflusst. Da heißt er dann halt Torsk oder Dorsch.
Kabeljau oder Dorsch vermehrt sich von Natur aus sehr stark. Vor allem ältere Jahrgänge gelten als sehr fruchtbar. Mark Kolanski zitiert in seinem Buch einen Fischer, der während einer Fangreise an der Ostküste Nordamerikas 1858 in sein Logbuch schrieb:
Wir zählten in einem Kabeljau mittlerer Größe 9.384.000 Eier. Eine Anzahl, die alle Bemühungen des Menschen vereiteln wird, den Fisch auszurotten.
Wir Fischereibiologen haben ein Liebesverhältnis zu großen, alten, fetten Frauen. In Englisch heißt das BOF, Big Old Fat Females. Politisch wahrscheinlich nicht korrekt, aber das ist so, dass man nachweisen kann, dass die meisten Jungdorsche von relativ wenigen großen, alten Weibchen abstammen. Es gibt eine ganze Menge Fische, die viele Eier haben, aber er ist hoch auf der Skala, auch weil er groß ist.
Die Elterntiere legen an mehreren Stellen Laich ab und bei guten Bedingungen entwickelt sich pro Laichplatz ein Jungdorsch. Die restlichen Eier werden gefressen oder sterben ab. Welcher Jungfisch durchkommt, hängt nicht zuletzt vom Nahrungsangebot ab, erzählt Daniel Steputis auf der Klupea, die bei ruhiger See vor Kühlungsborn ankert.
Der Dorsch sitzt hier am Grund, frisst Bodenlebewesen, Würmer, kleine Fische, die am Grund leben und so weiter. Wenn wir weiter in den Osten kommen, in der Ostsee, dort wo die tiefen Becken sind, wo wir am Boden Sauerstoffmangel haben, da kann er natürlich nicht an den Grund gehen, da schwimmt er weiter oben. Dort ernährt er sich dann von den Heringen und Sprotten, die dann auch dort rumschwimmen. Im Idealfall schwimmen die in derselben Wassertiefe, sodass sie für ihn zugänglich sind. Aber sonst ist Dorsch schon ein sehr bodenfixiertes Lebewesen.
Kaum einer anderen Tierart hat der Mensch so sehr zugesetzt wie dem Kabeljau vor der kanadischen Insel Neufundland. Fischer, die sich vor 500 Jahren bereits aus Europa bis dorthin vorgewagt hatten, berichteten von sagenhaften Fängen. Vor dem neu gefundenen Land im Westatlantik könne man Körbe vom Schiff herablassen und sie randvoll mit Kabeljau wieder an Bord hieven. Aus den unerschöpflich scheinenden Fischgründen entstand eine eigene, typisch neufundländische Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Doch nach Jahrzehnten ungebremster Überfischung war vor 25 Jahren nur noch 1% der einst gewaltigen Bestände am Leben. 1992 erließ Kanada einen kompletten Fangstopp. Die neufundländische Wirtschaft brach schlagartig zusammen und musste subventioniert werden. Viele Neufundländer emigrierten. Mittlerweile erholen sich die Bestände, wenn auch nur sehr langsam. Doch Überfischung bleibt für den Kabeljau weltweit ein Problem, sagt Rainer Fröse.
Es gibt eine ganze Menge Kabeljaubestände im Nordostatlantik und den meisten geht es nicht gut. Der einzige, der einigermaßen gut davor ist, ist der in der Barentssee. Aber auch da hätte ich Fragezeichen, weil man hat da einen sehr großen Kabeljau, der wurde bis 2 Meter groß, quasi jetzt runtergefischt auf eine Größe von etwa 1,20 Meter. Das führt zu guten Fängen, ist aber wahrscheinlich nicht nachhaltig. In der Nordsee sind 2 Subpopulationen. Die südliche, also in der deutschen Bucht quasi, war an wärmeres Wasser und an flacheres Wasser angepasst. Die nördlichere, die gibt es noch, die ist in etwas tieferem Wasser, kälterem Wasser. Aber auch der geht es nicht besonders gut. Aber man hat im Augenblick leichte Hoffnung da.
In der Ostsee leben 2 große Dorschbestände, die sich vor allem in der Nachwuchsproduktion unterscheiden. Der Westdorsch, der kleinere der beiden Bestände, wird schon seit Jahrzehnten überfischt von der Berufsfischerei und Anglern. Das eigentliche Sorgenkind aus Sicht der Wissenschaft war aber lange Zeit der Ostdorsch, der als stark überfischt galt. Um ihn zu schützen, empfahlen Fischereibiologen viele Jahre lang, die Fischerei auf ihn ganz einzustellen. Und tatsächlich erholte sich der Dorsch in diesem Gebiet wieder. Strengere Fangmengen wurden festgesetzt und auch eingehalten. Bis 2010 vermehrten sich die Bestände spürbar, begünstigt durch den damaligen Beschluss der neuen polnischen Regierung, illegale Fischerei zu beenden. Fischereibiologen wie Christopher Zimmermann sprachen vom Dorschwunder in der Ostsee.
Wir hatten eine Zeit, wo die polnische Fischerei, die haben damit selber geprahlt für eine Zeit lang, die eigenen Dorschfangquoten um 100% überzogen hat jedes Jahr. Diese Zeiten sind seit 2007 vorbei und wir hoffen, sie sind endgültig vorbei. Das hatte damals mit dem polnischen Regierungswechsel zu tun. Und nun sind wir gespannt, was passiert, wenn in Polen die Regierung wieder wechseln sollte, ob wir dann sozusagen zurückschwappen in das alte System.
Nach 2010 schwanden die Dorschbestände erneut. Plötzlich zeigte ein Teil der Raubfischpopulation Zeichen von Nahrungsmangel, obwohl genug Beutetiere im Gebiet vorhanden waren. Das lag am gesunkenen Sauerstoffgehalt, weil der Einstrom von Nordseewasser über Jahre ausgeblieben war. Das Leben in der Ostsee hängt vom Nachschub an frischem Nordseewasser ab und damit auch der Dorsch. Er lebt in der Ostsee an seiner physiologischen Grenze. Das zeigt sich besonders beim Nachwuchs. Dorscheier entwickeln sich nur, wenn ausreichend Sauerstoff und Salz im Wasser gelöst sind. Die Ostsee hat nur einen Salzgehalt von durchschnittlich 0,8%. In der Nordsee und im Atlantik liegt er bei 3,5%. Salz und Sauerstoff gelangen aus den Nachbarmeeren nur durch die schmalen Wasserstraßen zwischen Dänemark und Schweden in die Ostsee.
Damit es zu einem solchen großen Einstromereignis kommen kann, brauchen wir eine ganz bestimmte Wetterlage. Wir brauchen mindestens eine Woche kräftige Ostwinde, die Ostsee leer pusten. Und dann muss der Wind ganz schnell um 180 Grad drehen und genauso kräftig Salzwasser aus der Nordsee in die Ostsee einströmen. Wenn eines dieser Elemente ausbleibt, ne, dann kann der Wind so kräftig er will aus Westen wehen. Wenn der Meeresspiegel in der Ostsee höher ist, dann nützt das einfach nichts.
Auch die vielen Flüsse, die in die Ostsee münden, belasten das Meer. Sie transportieren gewaltige Mengen an Abwässern, die viele Nährstoffe enthalten und das Wasser überdüngen. Das führt zu Sauerstoffmangel für die Fische. Rainer Fröse sieht als Hauptverursacher die industrielle Landwirtschaft, vor allem die Fleischerzeugung. Denn dafür müssten Futterpflanzen angebaut werden.
Da wird oft 7-mal so viel Dünger auf die Felder geworfen, als die Felder überhaupt aufnehmen können. Und der Rest geht dann über die Bäche und Flüsse in die Ostsee und führt dazu eine Algenblüte. Und diese Algen können nicht aufgenommen werden. Es sind zu viele, die sinken dann ab auf den Boden und werden dann von Bakterien verarbeitet. Und wir haben dann Sauerstoffmangel am Boden. Und das ist auch der Grund, warum der östliche Dorsch hungert. Der findet nicht genug zu fressen.
Sprotte und Hering, die Hauptbeute des Dorsches, sind auch überfischt. Zwischen Dorsch und Sprotten besteht ein besonderes Verhältnis, sodass sich die Experten zuweilen fragen, wer ist hier der Jäger, wer der Gejagte? Der Dorsch frisst zwar die Sprotte, aber die Sprotte frisst gerne Dorscheier.
Man sieht also, wenn es eine große Menge Dorsche gibt, ist die Menge der Sprotten geringer und umgekehrt. Das ist so eine Wechselwirkung, die bekannt ist. Aber der Dorsch ist der wertvollere Fisch. Man kriegt etwa 10-mal mehr pro Kilo für den Dorsch als für eine Sprotte. Es wäre also ökonomisch sinnvoll, die Sprotte weniger hart zu befischen. Die wird überwiegend für Fischmehl befischt, damit Futter für den Dorsch da ist und den Bestand also vernünftig aufzubauen.
Die Salzwassereinströme, die in der westlichen Ostsee häufiger sind als im Ostteil, begünstigen normalerweise höhere Nachwuchszahlen beim Dorsch. Doch mit Prognosen sind die Wissenschaftler inzwischen vorsichtig geworden. Aus früheren Jahren wissen sie, dass trotz guten Nachwuchses die vorausberechneten größeren Mengen Dorsch ausblieben. Außerdem fiel ihnen auf, dass ein zunehmender Anteil der Dorsche sehr dünn bis mager blieb.
Das sind die sogenannten Dreikantfeilen, über die die Fischerei berichtet, die ungefähr 30% der Fänge ausgemacht haben in den letzten Jahren.
Doch die Bestände an Hering und Sprotte im Bornholmbecken, dem Hauptverbreitungsgebiet der Dorsche, hatten nicht abgenommen. Die Forscher stießen auf immer mehr Widersprüche. Insbesondere die Altersbestimmung der Dorsche warf einige Fragen auf.
Da man Dorsche natürlich nicht befragen kann und da die keine Geburtsurkunden mit sich rumschleppen, müssen wir anhand von Hartstrukturen bestimmen, wie alt die sind. Die haben in ihrem Schweresinnesorgan kleine Steinchen, wir nennen die Gehörsteinchen, und die legen Ringe an, jedes Jahr, die genau wie Baumringe aussehen. Und genauso wie man einen Baumstamm querschneiden kann und Ringe zählen kann und dann weiß, wie alt der Baum war, können wir wenigstens theoretisch diese Gehörsteinchen querschneiden und sehen dann genau diese Jahresringe.
Das funktioniert in der Nordsee problemlos, wird in der Ostsee aber immer schwieriger. Je weiter die Fischereibiologen nach Osten und damit in den salzärmeren Teil kommen, desto unlesbarer werden die Gehörsteinchen.
Und offensichtlich ist da in den letzten Jahren was passiert. Durch diese gelegentlichen Salzwassereinströme sind die Fische viel häufiger zwischen salzhaltigem und salzarmem Wasser gewandert und haben offensichtlich mit jeder dieser Wanderungen wieder einen Ring angelegt, was am Ende dazu führt, dass wir lauter Ringe haben, aber keine Rückschlüsse mehr auf das Alter ziehen können. Und das führte dazu, dass am Ende unsere Bestandsberechnung einfach nicht mehr funktioniert.
Seit dem Frühjahr 2014 testen die Forscher eine neue Methode, um das Wachstum beim Dorsch zu messen und das Alter der Tiere zu bestimmen.
Wo wir Dorsche sowohl äußerlich markieren, mit Hilfe von kleinen sogenannten Spaghetti-Tags, sehen aus wie Spaghetti-Abschnitte, die in der Rückenmuskulatur hängen und vom Fischer schnell zu sehen sind, weil die leuchtgelb sind. Wir markieren sie aber auch innerlich, das heißt, wir spritzen denen ein Antibiotikum, das für 2 oder 3 Tage einen leuchtenden Ring in dem Gehörsteinchen anlegt, sodass wir genau wissen, wenn der wiedergefangen wird, der Fisch, wann haben wir ihn markiert und wie lange Zeit ist dazwischen vergangen.
Damit gehen die Wissenschaftler auf Nummer sicher bei der Altersbestimmung. Zugleich können sie die Bestände beim Dorsch viel zuverlässiger berechnen. Voraussetzung für Fangquoten, die Wissenschaftler regelmäßig Politikern empfehlen. Ein Ostseedorsch kann immerhin 20 Jahre alt werden, was heute freilich kaum noch vorkommt. Die meisten Fische, die beim Verbraucher auf dem Teller landen, sind nur zwischen 3 und 6 Jahre alt. 8- bis 10-jährige Fische, die eine Länge von fast 1 Meter haben, sind sehr selten geworden.
Ich trage die Daten jetzt ins Messbrett ein, erstmal nach Art, dann nehmen wir die Gewichte auf und dann werden wir auch die Einzelgrößen auf dem Messbrett dokumentieren. Und wichtig ist, durch die Größenvermessung dann zu sehen, sind die Kleinen entwischt oder konnten sie es nicht schaffen. Und wir erwarten, dass die Kleinen entwischt sind. Und die Großen halt im Netz bleiben, so wie es der Fischer ja auch will. Ne?
Die Clupea dieselt inzwischen durch eine Nebelbank. Der Horizont verschwindet. Das Schiff scheint im Nichts verloren. Zur Crew des Fischereiforschungsschiffes zählt Kerstin Schöps, die alle für die Forschung relevanten Daten dokumentiert.
Wir haben jetzt nur geringe Schollen, Kilos, 6,3 Kilo und geringe Flunder, Kilos, 11,9 Kilo, aber immerhin 2 Körbe voll Klische. Das ist der ganz typische Ostseefisch. In der Nordsee wäre es die Schabe oder die Doggerschabe.
Genügend Fische landen ja im Netz, nur nicht die Art, nach der die Forscher fahnden, sagt Daniel Stiputis.
Wir sind anscheinend gerade an einem Fangplatz, wo die Dorsche sich gerade ein bisschen rar gemacht haben. Das liegt nicht daran, dass es hier keine Dorsche gibt in dem ganzen Gebiet und in der westlichen Ostsee, sondern einfach, dass sie heute andere Wassertiefen, andere Flecken aufgesucht haben.
Stelputis und seine Kollegen testen auf dieser Forschungsreise ein neues Fanggerät, das den Fischern ermöglicht, Plattfische auszusortieren und nur Dorsche zu fangen. Auf der Clupea werden dazu 2 Netze gleichzeitig ausgebracht, das eine mit einem Fluchtfenster, das andere ohne. Als die Crew beide Netze wieder an Bord hieft, zeigt sich der gewünschte Effekt.
Jetzt sehen wir gerade, dass die Mannschaft da einen Kran nehmen muss, um den Stert, den Netzbeutel von dem anderen Netz hochzuheben, denn dort sind viel mehr Plattfische drin, die wir also hier in dem Netz aussortiert haben, in dem Netz da drüben drin haben. Zumindest können wir sehen, dass das hier anscheinend ganz gut funktioniert hat, da wo wir das Fluchtfenster eingebaut haben.
Das neue Netz soll den sogenannten Beifang weitgehend vermeiden. Fische, die unbeabsichtigt in den Netzen landen. Meist werden sie tot oder sterbend zurück ins Meer geworfen. Am Monitor auf der Clupea kann Daniel Stiputis verfolgen, wie die Selektion unter Wasser funktioniert, dank der eingebauten Live-Kamera.
Wir sehen den Blick hinten in das Netz hinein, diesen Tunnel, durch den die Fische alle müssen, damit sie im Netzbeutel landen. Und da kann man auch schön sehen, wie diese Öffnung unten in diesen Tunnel reingeschnitten ist. Und die Idee war ja, dass die Plattfische da rausschwimmen, und man kann das schön sehen, dass wenn da Plattfische kommen, dass die unten am Boden des Netzes lang schwimmen und dann just auch dieses Netz nehmen. Leider hatten wir heute keine Dorsche.
Der westliche Ostseedorsch ist nach wie vor hochgradig bedroht. Das haben die Forschungsreisen des Instituts für Ostseefischerei in diesem Jahr bestätigt. Christopher Zimmermann, der Chef des Instituts, ist Mitglied im Internationalen Rat für Meeresforschung, kurz ICES, und berät auch die EU-Fischereiminister. Er spricht sich für weitreichende Einschränkungen bei den Fangmengen aus.
Für den Westdorsch bedeutet das nun im Grunde, dass es keine Flexibilität gibt. Und das würde bedeuten, dass die Fischer tatsächlich ungefähr 87% weniger fischen können. Was insbesondere für die schleswig-holsteinische Fischerei die blanke Katastrophe ist, denn die verdienen einfach ungefähr 70% ihres Umsatzes mit Dorsch.
Niemand weiß, wie sich zum Beispiel der Klimawandel auf die Dorschbestände in der Ostsee auswirkt. Steigende Wassertemperaturen schädigen schon jetzt die Artenvielfalt und das Nahrungsgeflecht dort. Aus dem Zweiten Weltkrieg lagert noch versenkte Giftgasmunition auf dem Grund der Ostsee. Sie kann Gifte freisetzen oder in Netzen landen. Ölrückstände aus dem Schiffsverkehr oder aus Pipelines können die Dorschbestände schädigen. Dagegen sind Windparks, von denen immer mehr in der Ostsee entstehen, nach Ansicht von Rainer Fröse keine Gefahr für die Fauna des Meeres.
Windparks sind wahrscheinlich die einzigen Parks, die wirklich funktionieren, weil dort Fischerei verboten ist. Das sind also echte Schutzgebiete. Was ich problematisch sehe allerdings, sind Bundeswehrübungen mit Sprengungen. Ich war zufällig in der Nähe, als da vor Damp etwa in dem Schutzgebiet eine Sprengung durchgeführt wurde. Und wir waren da sicherlich so 10, 15 Kilometer Wochen weg, und trotzdem gab es richtig so einen Bombenruck durch unser Segelboot. Also alle Fische, die da in der Nähe waren, die haben das nicht überlebt. Da platzt die Schwimmblase. Das ist wie eine Riesendynamitfischerei.
Überfischung ist und bleibt die größte Bedrohung für den Ostseedorsch. Trotz der vielen Alarmzeichen konnten sich die Fischereiminister der EU für das kommende Jahr nicht auf drastische Maßnahmen einigen. Die Fangquote für Dorsch sinkt nur um stark die Hälfte im Vergleich zu 2015. Immerhin müssen Angler zum ersten Mal ihre Ostseefänge reduzieren. Doch diese Beschränkungen gehen Greenpeace-Sprecher Thilo Mark nicht weit genug.
Das wird dazu führen, dass die Situation des Ostseedorsches noch prekärer wird. Das heißt, die Quote hätte viel, viel drastischer gekürzt werden müssen. So ist vor allem die Existenz zukünftiger Fischer bedroht. Weil wenn es tatsächlich jetzt so weitergeht mit dem Ostseedorsch, dann bricht der Bestand komplett zusammen. Anzeichen dafür haben wir genug. Und dann gibt es gar keine Ostseedorschfischerei mehr in allernächster Zukunft. Und das war ein Bärendienst, den die Minister da den Fischern erwiesen haben.
Noch weiter als Greenpeace geht Rainer Fröse von Geomar in seiner Kritik. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern seines Instituts fordert er in einem Appell an die Verantwortlichen, die Fischerei auf Dorsch in der westlichen Ostsee für 2 Jahre komplett einzustellen.
Er wird seit Jahrzehnten überfischt. Es wird 2-3 Mal mehr rausgenommen, als nachwächst. Entsprechend ist der Bestand geschrumpft. Und seit dem Jahr 2009 ist er so klein, dass also aus wissenschaftlicher Sicht man vorhersagen kann, dass die Wahrscheinlichkeit einer gesunden Fortpflanzung nur noch 50% beträgt. Anders gesprochen, es gibt eine größere als 50% Wahrscheinlichkeit, dass der Nachwuchs ein Problem hat, vielleicht auch ausbleibt.
Wenn sich so eine Dauerkrise um den Kabeljau in den USA oder Australien abgespielt hätte, wäre es in diesen Ländern sofort zu einem Stopp der Fischerei gekommen, sagen Rainer Fröse und Thilo Mark. Sie glauben, dass die Fischereilobby in Europa härtere Schritte verhindert. Für Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut dagegen stellen die von der EU festgelegten Fangquoten einen vernünftigen Kompromiss dar. Damit habe der Bestand eine gute Chance, sich innerhalb von 5 Jahren vollständig zu erholen. Die betroffenen Fischer reagierten auf die jüngsten EU-Beschlüsse wütend. Ihre Verbandsvertreter sprachen von existenzvernichtenden Fangquoten. Mehr als die Hälfte der Kutterbetriebe werde das kommende Jahr nicht überleben, hieß es. Die Fischer erwarten jetzt Zuschüsse aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds in Höhe von 8 Millionen Euro. Nach Ansicht von Rainer Fröse eine Maßnahme, die ins Leere führt.
Man hätte im Grunde den Fischern ihren Fang in Anführungsstrichen abkaufen können, sagen, ungefähr, ihr fangt gar nicht. Jeder Fischer hat auf seinem Boot eine Quote, wie viel Tonnen er in diesem Jahr fangen darf oder im nächsten Jahr. Die kaufen wir dir ab, hier ist das Geld und du bleibst mal da oder du fängst nur Hering oder Sprotte oder Plattfische, also Schollen, denen geht es einigermaßen gut. Das wäre eine vernünftige Lösung gewesen. Was jetzt gemacht worden ist, hilft dem Bestand überhaupt nicht.
Greenpeace-Sprecher Thilo Mark sieht neben den Fischern, dem Handel und der Politik auch die Verbraucher in Zukunft mehr gefordert. Sie könnten durch ihr Kaufverhalten dazu beitragen, den Dorsch besser zu schützen.
Wir könnten sagen, wir kaufen keinen westlichen Ostseedorsch, wenn er aus nicht nachhaltigen Fischereien stammt, und verweigern uns dem. Und eine sehr gute Grundlage, um solche Entscheidungen zu treffen, ist zum Beispiel im Greenpeace-Einkaufsratgeber gegeben. Und damit kann man Politik an der Ladentheke betreiben, sozusagen.
90% der Fische, die in Deutschland verzehrt werden, sind mittlerweile Importe. An erster Stelle steht Lachs, der fast nur noch aus Aquakultur stammt. Danach folgt Alaska-Pollack aus der Beringsee. Der Ostseedorsch sei nur noch ein Nischenprodukt, meint Thilo Mark.
Südlich von Hannover bekommt man fast gar keinen westlichen Ostseedorsch mehr. Den müssten Sie wahrscheinlich schon direkt beim Fischhändler bestellen. Also den finden Sie zum Beispiel nicht in den Kühltheken der großen Supermärkte. Der kommt aus vollkommen anderen Beständen. Sie müssten da genau nachfragen und wahrscheinlich ein paar Tage sogar darauf warten, dass der überhaupt angeboten werden kann.
Irgendwann, so glaubt Rainer Fröse von Geoma, würden es auch die Fischer einsehen. Ohne einen zeitweisen totalen Fangstopp gehe es nicht. Nur so könnten sich die Dorschbestände erholen, sogar wachsen. Man müsse zum Prinzip Nachhaltigkeit zurückkehren. Nur so viel Fisch zu entnehmen, wie nachwachse.
Unsere Fischbestände wachsen sehr schnell. Unsere Fische verdoppeln ihr Gewicht fast in einem Jahr. Von daher, jeder Fisch, der im Wasser bleibt, ist nicht ein verlorener Fisch, wie viele Fischer denken, sondern nein, er ist die Versicherung für die Zukunft. Im nächsten Jahr ist er doppelt so groß, kann er wahrscheinlich ableichen und trägt zum Erhalt bei und zu höheren Gewinnen. Also nur einen Teil der Fische rausnehmen und viele lassen und wachsen lassen, ist die Zukunftsversicherung. Und so kann man die Fänge maximieren.
Aus der Aquakultur ist eine Rettung für den Dorsch kaum zu erwarten, denn er lässt sich in Becken nicht ökonomisch züchten, wie jüngste Versuche zeigten. So bleibt den Fischern am Ende nur mehr Zurückhaltung, wenn sie die Bestände im Meer vor der endgültigen Ausrottung bewahren wollen. Aus reiner Vorsorge. Sonst sägen sie den Ast ab, auf dem sie selber sitzen, wie einst die Fischer von Neufundland.